Lando habe ich ja nicht live gesehen. La Roche, ich war in Hamburg auf der Bahn, habe aber zum Derby selbst das Rennbahngelände verlassen und war gegenüber vom Haupteingang, da ist so eine kleine Zigarettenbude. Ich war in der Zigarettenbude, ich habe damals auch noch geraucht und hatte mir dann das Derby dort am Fernseher aus Aberglauben angeschaut. Du darfst nicht auf der Rennbahn sein, wenn das Rennen ist.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Wir sind zurück bei Vollhorst in unserem Rennsport-Podcast, in der Rennsportshow und wir bewegen uns mit großen Schritten auf Weihnachten zu und da haben wir natürlich wie immer einen ganz besonderen Gast für euch eingeladen. Wir hatten ja vor 2 Wochen schon Francis-Henri Graffard bei uns am Start, den, ja, einen der besten Trainer Europas, so muss man das schon sagen, hat ja ganz frisch den Japan-Cup auch gewonnen. Und das war spätestens für uns dann der Grund, dass wir gesagt haben, mit dem müssen wir sprechen. War ein ganz, ganz tolles Interview. Also könnt ihr sehr gerne nochmal reinhören. Und jetzt haben wir tatsächlich schon wieder einen bei uns am Start, der ebenfalls den Japan Cup schon einmal gewonnen hat. Das wäre ja schon Grund genug, ihn bei uns einzuladen. Aber er hat so viel mehr geleistet. Er ist der Träger der goldenen Verdienstmedaille des deutschen Galopprennsports. Hat er vor 2 Jahren bekommen. Muss man dazu sagen, die ist erst, ich glaube, so 30, 35 Mal in 200 Jahren vergeben worden. Also das ist was ganz Besonderes. War selbst 27 Jahre im Vorstand vom Dachverband von Deutscher Galopp und davor eben vom Direktorium. Über 20 Jahre Präsident der Besitzervereinigung, hat 4 Derby-Sieger schon gezüchtet mit Lando, La Roche, Lacario in den eigenen Farben. Lucky Speed hat auch das Derby gewonnen, 2 in anderen Farben, aber auch aus seiner Zucht. Mit Lando, wie ich es gesagt habe, den Japan Cup gewonnen 1995, also ganz genau 30 Jahre her. Jubiläum, ja, auch das ein Grund, ihn heute einzuladen, war 3-mal Züchter-Champion, Besitzer-Champion war er schon, Präsident vom Dortmunder Rennverein. Herr Ostermann, habe ich noch irgendwas vergessen? Da war, bestimmt habe ich was vergessen, ne? Aber herzlich willkommen erstmal, schön, dass Sie da sind, Manfred Ostermann.
Ja, ich wünsche allen Beteiligten einen guten Tag und ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit Ihnen, lieber Herr Franke, besonders, weil ich Sie extrem schätze aus unseren persönlichen Gesprächen, die wir in der Regel ja auf der Rennbahn haben.
Das freut mich sehr und das beruht absolut auf Gegenseitigkeit, auch wenn es diesmal auch wieder gar nicht so leicht war, Sie an die Strippe zu bekommen. Also ich habe zurzeit immer so Gäste, Francis Graffard war genau dasselbe, ja, die haben alle unheimlich viel zu tun und ich sag ja immer, hier im Podcast brauchen wir ja immer einen Anlass, dass die da sind, ne? Und ich habe nach dem Sales and Racing Festival gesagt, jetzt passt das ja perfekt, da hat Lukas das Ferdinand Leist Memorial gewonnen, jetzt brauchen wir sie und dann muss man das irgendwie verschieben, dann habe ich gesagt, jetzt hat Lordano gewonnen, dann sind sie noch Führender der Besitzerrangliste geworden, ja. Dann hat das da auch nicht geklappt und dann war der Japan Cup und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir sie einladen und dann muss man es auch nochmal verschieben. Also sie haben unheimlich viel um die Ohren, ne? Also das ist so, ich glaube, Zeit ist bei Ihnen ein sehr rares Gut.
In der Tat, ja, das hängt mit meinen verschiedensten Positionierung sowohl im geschäftlichen als auch im rennsportlichen Sinne zusammen. Tatsächlich, ob man es mir glaubt oder nicht, bin ich täglich noch in meinem Einrichtungsunternehmen. Ich setze mich täglich auch mit vielen, vielen Diskussionen meiner Trainer bzw. meines Gestützmanagements über die pferdesportlichen Aktivitäten auseinander. Ja, und dann gibt es darüber hinaus noch die privaten Konstellationen, die man dann ja auch noch berücksichtigen muss und auch noch beherrschen muss. Also der Tag ist sehr umfangreich für mich ausgefüllt, das kann ich wirklich sagen.
Dann ruft der Franke auch noch an und will einen Podcast aufzeichnen. Sowas, oder?
Och, da gibt es viel, viel schlimmere Sachen.
Sehr gut. Und Sie müssen mir zugutehalten, dass ich tatsächlich für Sie sogar mal früh aufgestanden bin. Jeder weiß ja, dass ich eigentlich ein Langschläfer bin und vor allem meine Podcasts am liebsten spät abends aufzeichne. Aber für Sie habe ich gesagt, da machen wir eine Ausnahme und machen das schon mal früh morgens. Ja, also,
was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie so Langschläfer sind, hören Sie mal?
Ja, das Gute ist, die muss ja arbeiten morgens, ne? Das ist ja, die ist ja, 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 das ist also von dem her wichtig ist, wenn die wieder nach Hause kommt, dass ich dann da funktioniere, wie es bei uns Männern halt nun mal so ist. Ne?
Dass die gekocht haben dann, oder ja, wie?
Zumindest irgendein gutes Restaurant reserviert haben. Mal so rum lieber. Können Sie gut kochen, Herr Ostermann? Ja, eigentlich haben wir gesagt, wir reden ja über nichts Privates, aber naja, wenn Sie schon den Ball mir zuspielen.
Also Rührei kann ich perfekt. Das beruht aus meiner Studienzeit. Ich habe ja tatsächlich in Münster 4 Jahre verbracht und dort BWL studiert. Und zu meiner Zeit war das ein Standardgericht unter uns Studenten. Rührei in allen verschiedensten Versionen. Ja, alle anderen Dinge kann ich allerdings nicht, das muss ich sagen.
Das ist ja auch eine Kunst, dass das irgendwie fluffig ist irgendwie. Was gibt's denn an Weihnachten bei Ihnen? Haben Sie so ein Heiligabendgericht irgendwie? Ist das, die einen sagen ja, es muss ganz festlich sein und die anderen sagen ja, so einfach wie möglich. Am besten irgendwie Wiener Würstchen oder irgend sowas.
Also da werde ich jedes Jahr von Neuem überrascht. Das ist ja in aller engsten Familienkreis machen wir das. Dann jetzt seit 4 Jahren auch mit meiner Enkelin und meiner Schwiegertochter und mein Sohn, die beiden bestimmen dann immer oder schlagen vor und kreieren, was es denn zu Weihnachten gibt. Immer für mich eine große Überraschung.
Dann wollen
jedes Jahr ein neues Thema.
Dann wollen wir die Überraschung mal nicht vorwegnehmen und wünschen auf jeden Fall viel Spaß. Sie haben ja schon über Ihre Einrichtungshäuser gesprochen. Möbelhaus, darf man das eigentlich sagen oder ist das so ein verpöntes Wort in Ihrer Szene? Nö, oder? Kann man schon sagen.
Ja, Möbelhaus ist allerdings nicht umfangreich genug, weil Möbelhaus würde ja heißen, wir würden nur Möbel anbieten. Tatsächlich bieten wir ja viele Artikel, die zur Gesamteinrichtung eines Hauses, einer Wohnung gehören, darüber hinaus ja an. Von Alien angefangen bis zu Lampen, bis zu Dekoartikeln, bis Kochartikeln, wo wir gerade bei Kochen waren. Also ein riesengroßes Spektrum. Insofern ist Einrichtungshaus der global treffende.
Ja, und ich glaube, das Restaurant ist auch immer wichtig da drin. Haben Sie sowas auch? Habe ich mal gehört, irgendwie, dass
das
so,
ja. Ne? Ja, ja, ja. Wir haben an unseren 5 Standorten 5 Restaurants und die sind alle im letzten Jahr neu gestaltet worden und erfreuen sich sehr, sehr großen Frequenzen.
Und da gibt es auch Manfred Ostermanns Rührei oder?
Nein, also das ist eine Idee, muss ich unserem Management mal sagen.
Ja, eben. Nee,
also da gibt es von Schnitzel bis Sansibar-Würstchen. Wir sind ja Sansibar-Lizenznehmer für den Einrichtungsbereich und haben da unsere eigene Sansibar-Möbelkollektion geschaffen. Und aus diesem Grunde bieten wir dann in unseren Restaurants auch viele Sansibar Lebensmittel an, unter anderem der Hit ist die Sansibar Currywurst.
Ja, die habe ich schon, das habe ich mitbekommen. Die gab es ja auch mal irgendwie im Flugzeug und was weiß ich, die muss ja.
Genau.
Ich war ja noch nie in Sylt. Ich war ja schon, was weiß ich, wo überall, aber Sylt war bisher das einzige, in dem Herkunftsort der Sansibar war ich tatsächlich noch nicht. Muss ich mal hingehen noch.
Ja. Also, da lade ich Sie aber dieses Jahr ein, das machen wir zusammen.
Ja, dieses Jahr ist schlecht. Dieses Jahr wäre jetzt noch die eine Woche und da ist ein bisschen kalt in Sylt. Nächstes Jahr machen wir das, oder?
Entschuldigung, ich bin jetzt schon in 26. Entschuldigung, das war jetzt zu weit vorgegriffen. Aber in 26, idealerweise, ich fahre immer nach Sylt, direkt nach dem Derby-Meeting.
Ja, das ist gut. Ich habe ja meistens immer die Woche drauf Geburtstag. Also es ist meistens liegt das immer genauso, dass genau eine Woche später mein Geburtstag ist, Mitte Juli. Dann kann ich meinen Geburtstag mit Ihnen in Sylt feiern und Sie machen mir Geburtstagsrührei. Das ist jetzt abgemacht, oder?
In der Sansibar.
Die freuen sich, wenn wir da aufkreuzen, Sie mit Ihrer Pfanne und ich. Ja, ist gut. Das ist ein guter Plan. Aber zurück zu den Einrichtungshäusern. Das ist ja echt groß alles, ne? Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Das ist ja nicht so, das sind ja keine kleinen Häuser. Das ist ja riesig. Ich bin da ja mal vorbeigefahren. Steht ja riesengroß drüber. Ostermann, man sieht ja von der Autobahn auch irgendwie ein, zwei. Das ist schon groß, ja. Ne?
Ja, also unsere Verkaufsflächen sind im Schnitt zwischen 35 und 40.000 Quadratmeter. Insgesamt haben wir 1800 Mitarbeiter, die permanent für uns tätig sind.
Das ist eine Menge. Gut, dann verstehe ich auch, wieso Ihr Terminkalender so voll ist. Und dann eben noch die ganzen Rennsportaktivitäten. Und da haben Sie ja auch gesagt, ne? Also man muss mit den Trainern dann viel sich auch austauschen. Ich glaube, Sie sind gerade bei drei Trainern, ne? Das ist Schirgen, Weiß und Hicks, ne? Das sind so die drei Trainer, wo die Pferde gerade
Genau.
verteilt sind.
Genau. Das sind unsere drei Stammtrainer und diese drei Herren trainieren im Schnitt 30 Pferde für uns.
Okay, das
Wobei
ist
der
ja.
Schwerpunkt in Mülheim liegt. Mülheim hat für mich den riesengroßen Vorteil von meinem Heimatort Witten. Bis nach Mülheim brauche ich nur 35 Minuten und kann daher meine Pferde dort viel, viel häufiger sehen als die Kölner Pferde. Ne?
Und man kann Derby-Sieger und Arg-Sieger da trainieren und alles, ne? Das geht ja alles in Mülheim.
Ist eine vollkommen unterschätzte Bahn, muss ich sagen. Also viele haben das nie geglaubt und haben dann auch gesagt, was macht der Ellerbracke da, was macht der Ostermann da? Tatsächlich muss man sagen, von den Trainingsbedingungen wirklich ideal, weil erheblich viel weniger Pferde dort im Training sind als auf anderen Bahnen.
Sie wechseln Ihre Pferde aber auch ab und zu mal irgendwie von den Trainern, so intern. Aber das ist dann nicht so, dass Sie von einem Trainer weggehen und sagen, der darf jetzt nicht mehr für mich trainieren, sondern Narrativo zum Beispiel, der war ja ganz früher gut bei Markus Klug, der hat dann aufgehört. Dann war er bei Schirgen, dann bei Marcel Weiß und das war auch mein letzter Stand. Jetzt habe ich heute mal auf die Trainingsliste geschaut, jetzt ist der ja auch wieder bei Peter Schirgen. Ne? Also Sie gucken da immer so ein bisschen, wer passt da gerade aktuell zum Pferd oder wie machen Sie das?
Ja, das hat tatsächlich dann auch trainingstechnische Gründe. Der eine und der andere Wechsel. Herr Klug hatte ja aufgehört, das wissen wir ja alle. Deswegen dann der Wechsel dann zu Peter. Dann gab es ein trainingstechnisches Thema bei Narrativo im letzten Jahr, als und das war das ganz Außergewöhnliche, als auch in diesem Jahr. Wir mussten Narrativo, jetzt überlege ich gerade, wann sein letzter Start war. Das war in
August,
Hoppegarten im
genau, August, ne?
August im Gruppe 1 Rennen. Der lief er katastrophal schlecht. Eine tierärztliche Untersuchung hat dann ein spezielles Problem an seinen Fesselköpfen ergeben. Und das war der Grund zu sagen, wir geben ihn wieder zurück nach Köln, denn das Ausnahmemomentum, was Peter Schirk in Köln hat, ist, er hat einen Aquatrainer. Und dieser Aquatrainer steht anderen, wie jetzt Waldemar Hengst oder Herrn Weiß, nicht zur Verfügung. Und das ist für bestimmte Trainingstechniken von so großer Bedeutung, dass wir dann Narrativo wieder nach Köln gehen.
Ich habe bei Ihnen auch das Gefühl, dass Sie, das habe ich zu Graffa auch gesagt, jetzt denkt man da so eine Floskel von mir, aber dass Ihnen die Pferde schon sehr wichtig sind, weil Sie auch immer so extrem drauf achten, wie ist der Boden denn jetzt gerade. Und da gibt es auch dann mal irgendwie eine relativ spontane Abmeldung. Das schmeckt natürlich nicht jedem Rennverein irgendwie, wenn die kurz vorher aus dem Rennen genommen werden. Aber Sie sagen, das ist mir völlig egal. Mein Pferd, Gesundheit steht an oberster Stelle und wenn ich meine, der Boden passt jetzt gerade nicht, dann läuft der nicht.
Genau so ist es und das ist von allergrößter Wichtigkeit, von allergrößter Wichtigkeit, ich sag mal, die Gesundheit des Pferdes. Wenn die Gesundheit denn dann nicht vorhanden ist, gibt es auch kein Resultat hinterher auf der Rennbahn. Und ich hatte jetzt das jüngste Beispiel, das war im Gruppe 1 Rennen in München im November. Wir hatten den Aleno nach München transportiert, weil ich Informationen erhalten hatte, das Geläuf sei adäquat gut bis elastisch. Ich hatte dann am Renntag selbst mir die ersten Rennen angeschaut und das mache ich ganz, ganz intensiv. Auch die Zeiten, die gelaufen werden in den Rennen, verglichen. Und aus den Zeiten heraus konnte man erkennen, dass das Geläuf schwer war und nicht weich oder elastisch. Das zum einen. Dann hatte ich noch mit drei Jockeys telefoniert, die mir alle drei bestätigten, dass das Geläuf sehr schwer sei. Und daraufhin habe ich den Aleno denn dann nicht an den Start geschickt.
Ja gut, der braucht natürlich ein bisschen schnellere Bahn, ne? Der Gerling-Preis gewonnen, ja. Mailand war ja auch da, wo er im Gruppe 2 Rennen Zweiter war ja auch nicht weich oder schwer, ne? Also
ja, das war auch eine normale Bahn, so und normal bis elastisch kann Aleno ideal bewältigen, aber eben nicht schwer. Und wenn man die Zeiten sieht, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, eine Top-Zeit für ein 2400-Meter-Rennen liegt bei 2 Minuten 24 Sekunden. Eine Zeit gelaufen auf guten bis fester Bahn. Eine Zeit in München lag bei 2 Minuten 40 Sekunden. Das heißt 16 Sekunden langsamer als eine Top-Zeit. Daran kann man erkennen, wie die Geläufbedingungen sind. Und das wird vielfach hier in Deutschland komplett verkannt. Und der aller objektivste Maßstab für meine Begriffe sind immer die gelaufenen Zeiten des einen und des anderen Rennens. Dann können Sie nämlich sagen, das Geläuf war gut, weich, schwer, tief, fest, was auch immer.
Ich finde das sowieso beeindruckend, wie das bei den Deckhengsten oft ist, dass die irgendwie so eine Vorliebe für eine gewisse Bodenbeschaffenheit vererben. Ja, also da gibt es ja zwei ganz bekannte Beispiele eigentlich, die auch beide sehr nah mit Ihnen was zu tun haben. Das eine ist Adlerflug, ja, der immer weiche und fast schon schwere Bahnen vererbt hat, ne, die nachkommen. Und der andere, genau das andere Gegenteil, ist ja Lando. Ne? Bei dem war es ja immer so, die Landos, die konnten ja eigentlich immer nur trockenen Boden. So hatte ich es zumindest im Gefühl.
Ja, ist auch so. Und sein Top-Sohn, der Paolini, der brauchte genau wie Lando selbst ein schnelles Geläuf. Das war der Vorteil für Lando im Japan-Cup. Und in Japan ist das Geläuf immer schnell. Und das hatten wir dort angetroffen. Ich weiß noch, im selben Jahr, das war 1995, lief er im Preis von Baden, war heißer Favorit in dem Rennen, aber es hatte geschüttet vor dem Rennen. Und ich sagte noch zu Herrn Jensch, lass uns lieber zu Hause bleiben. Nein, Herr Osmann, ich brauche das Rennen als Vorbereitungsrennen ja auch für den ARC. Lass uns laufen. Ergebnis war, er war Sechster oder Siebter, weil er einfach kein elastisches Geläuf, kein weiches Geläuf vertragen konnte. Und so ist das in die Hose gegangen. Zum Glück wurde es ja kompensiert im Japan Cup.
war eine gute Kompensation, ja, muss man schon sagen. Ja. Also eins der größten Rennen der Welt. Und vor allem vor 30 Jahren, also ich meine, heute ist das ja, dass man mal im Ausland läuft und dass man da auch mal irgendwie ein bisschen nach den Sternen greift und so, das ist ja schon ja nicht üblich, aber üblich, ja, aber vor 30 Jahren, da war man ja da schon ein kompletter Exot, wenn man mal sowas versucht hat irgendwie. Oder? Das war ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, ne, vom Transport und das alles, weil die Erfahrungswerte waren ja noch gar nicht so krass da, ne?
Nein, also das war erheblich komplizierter, als es heute ist. Und wir waren damals eine Woche vor dem Rennen rübergeflogen. Jens hat das Pferd mitbegleitet, jetzt nicht in derselben Maschine, aber mit einer Maschine, die dann parallel flog. Eine Personenmaschine, das andere war ja eine Transportmaschine. Und tatsächlich haben wir ihn in Japan dann auf das Rennen vorbereitet. Er hat in Japan auch noch eine Abschlussarbeit gemacht. Sein damaliger Jockey Michael Roberts, Südafrikaner, der ja in England tätig war, ist dann mit Lando und rübergeflogen und hat ihn dann auch täglich in der Arbeit geritten. Also das war eine ideale Vorbereitung. Und ich weiß, Jens Schlechter, der rief mich noch an aus Japan, ich muss den heute nochmal 600, 700 Meter schnell gehen lassen auf Gras. Und ja, das hat ihm den richtigen Kick ja dann für das Rennen gegeben. Ne?
War das damals auch schon so verrückt, wie das heute ist? Also ich habe im Japan Cup zweimal mitgemacht. Das war einmal so vor gut 10 Jahren und letztes Jahr. Und das ist ja eine völlig andere Welt da. Also allein schon diese knapp 100.000 Leute, die da sind und irgendwie es blinkt da alles und die Geräuschkulisse. Und hat man es ja auch im letzten Podcast mit Francis Graffard davon. Das war schon alles verrückt. Und wenn die dann da durch den Tunnel gehen und da gesattelt werden und so. Wie war das denn vor 30 Jahren? Was waren da so ihre Eindrücke?
Ob sie es glauben oder nicht, ich war nicht da.
Wie?
Nein, ich war nicht da. Meine Schwester und ich hatten uns in den 90er Jahren die Rennstelle aufgeteilt. Mhm. Also meine Schwester und ich haben alle Pferde zusammen gezüchtet. 2/3 aller Pferde gehörten mir, 1/3 aller Pferde meiner Schwester. Und wir hatten dann ähnlich, wie Sie gerade schon sagten, ein Verlosungssystem. Und jeder konnte dann in jedem Jahr nacheinander nach einer Losserie dann bestimmen, welches Pferd er bzw. sie zuerst sich denn dann aussucht. Und aus dem Jahrgang 1990, das ist der Jahrgang von Lando, hatte meine Schwester das Vorzugsrecht und hat dann als erstes Pferd sich den Lando ausgesucht, ich dann als zweites und so weiter und so weiter. Im Jahr drauf, Jahrgang 91, hatte ich dann wiederum das Erstrecht und da hatte ich mir dann den La Roche ausgesucht. So, und aus diesem Grund, jetzt komme ich zum Japan Cup zurück, ist meine Schwester darüber geflogen nach Japan. Hing auch damit zusammen, dass ich im Frühjahr 1995 14 Tage in Tokio war auf einer Möbelmesse. Und 14 Tage Tokio, muss ich schon sagen, das ist eine echte Herausforderung. Und deswegen habe ich gesagt, das lässt jetzt mal die Schwester machen. Also ich hatte genug von Tokio gesehen.
Haben Sie den Film Lost in Translation gesehen?
Helfen Sie mir mal bitte.
Mit Bill Murray, wo er Schauspieler ist und so einen Werbespot in Tokio drehen muss und dann auch irgendwie eine Woche oder irgendwas allein oder zwei in Tokio ist. Müssen Sie sich anschauen. Wird
Bill Murray schätze ich sehr, aber nee, den habe ich jetzt nicht.
Den müssen Sie sehen. Wenn Sie so ein Erlebnis hatten, dass Sie 2 Wochen Tokio hatten und das war Ihnen zu viel und Sie dann noch Bill Murray mögen, dann schauen Sie sich den Film an. Lost in Translation. Super Film. Ist, glaube ich, auch aus den 90er Jahren. Ist großartig. Also kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Aber ich muss sagen, also für einen Japan-Cup-Starter und wenn er meiner Schwester gehört und selbst wenn es meinem Nachbarn gehören würde und selbst wenn es der Nachbar wäre, den ich hasse, da wäre ich mitgeflogen.
Ja, Sie waren noch nicht 14 Tage in Tokio.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Nach 7 Tagen war ich wieder weg, ja.
Also so viele Dinge, die ich da erlebt habe und oha, da könnten wir jetzt noch 3 Stunden sprechen. Also das war schon eine sehr, 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 sehr große Herausforderung. Vor allen Dingen extrem beeindruckt hat mich der Verkehr. Also wir mussten von unserem Hotel bis zur Möbelmesse und wir sind jeden Tag auf der Messe gewesen. Da haben wir über 1 Stunde im Verkehr mehr oder weniger immer gestanden, weil das ist ja ein verkehrliches Chaos dort. Oder man nimmt eben die U-Bahn, dann geht's besser. Aber wir sind sehr, sehr viel Taxi gefahren und das war eine Katastrophe.
Wir kommen mal vom Tokio-Chaos zu den schönen Seiten und kommen mal zum schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass das, oder ich hatte vorher Angst, sagen wir es so, dass das der Japan Cup gewesen ist. Aber wenn Sie gar nicht vor Ort waren, dann kann das ja wahrscheinlich nicht das gewesen sein. Was war es denn bei Ihnen?
Ich möchte sagen, es war schon ein sehr, sehr schöner Moment, der Japan Cup. Ich kann mich sehr, sehr, sehr genau daran erinnern. Ich kriegte nämlich eine Live-Reportage von Günter Gudert. Damals gab es noch nicht diese digitalen Möglichkeiten, wie sie es heute gibt. Günter Gudert hatte meine Schwester begleitet nach Tokio und kommentierte mir das Rennen dann live. Und es war morgens um 7.30 Uhr, meine ich. Und das war schon sensationell und war wirklich außergewöhnlich. Mein schönster Moment allerdings, das war ein Live-Erlebnis. Das war der Derby-Sieg von La Roche im Jahre 1994 war das. Mhm. Und das Besondere war, dass ich diesen Derby-Sieg denn dann auch in Hamburg erleben konnte. Denn im Jahr vorher, 1993, Landau gewann ja, war ich ebenso nicht anwesend.
Der arme Landau, der ist immer, der hat da alles abgerissen, was nur geht, ja, und sie waren immer nicht da, ne? Also.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin mit ihm immer unheimlich gerne nach Italien geflogen und gefahren. Also meine Schwester und ich, wir haben uns das immer sehr, sehr gut aufgeteilt und ich bin ein großer Italien-Fan und ich habe ihn da zu seinen großen Siegen Gran Premio di Milano er hatte noch ein ganz großes Gran Premio Rennen in Mailand gewonnen, werde ich ihn immer begleitet darunter. Also wir haben uns das aufgeteilt, weil ich, jetzt komme ich wieder auf meinen schönsten Moment zurück, weil ich beim Derby 93 Landau nicht dabei war, bin ich natürlich zu meinem Pferd, La Roche, in meinen Farben, denn dann auch das Derby gewann, bin ich dabei gewesen. Und das war für mich solch ein außergewöhnliches Momentum, zumal er als Außenseiter in dieses Rennen reingegangen ist. Herr Jentsch hatte mehrere Pferde an dem Tag im Derby und er wurde von dem damaligen zweiten Jockey, Steven Eccles, wenn Ihnen der Name noch etwas sagt,
ja,
wurde er geritten und entgegen der Landau-Manier, Landau musste aus der Reserve geritten werden, gewann er das Derby 93 von letzter Stelle, gewann er das Derby von erster Stelle, aus der Maschine heraus. Das war ein reiner Galoppierer, der La Roche. Steve hatte ihn nach vorne geschickt, weil Jentsch das auch so wollte. Da hatten wir uns auch drüber verständigt. Er hatte zwei Vorprüfungen ebenso von der Spitze gewonnen und dann hat er es in Hamburg genauso getan.
Mhm.
Und das war natürlich in meinem Freundeskreis und es waren zu dem damaligen Zeitpunkt viel, viel größere Zuschauerfrequenzen in Hamburg waren, als es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Und also das war in vielerlei Hinsicht extrem beeindruckend.
Ich habe tatsächlich mit diesem La Roche Derby auch eine Erinnerung, dass ich war ja, auch wenn man es eigentlich nicht darf, ich war ja als Kind schon immer irgendwie so ein bisschen wettaffin und habe dann nicht viel, aber hier mal 2,50 Mark und da mal 5 Mark irgendwie heimlich gewettet. Mein Vater musste dann die Wetten irgendwie abgeben. Und ich kann mich erinnern, dass ich total verliebt in La Roche war, weil der in, ich glaube, was war es, Bremen oder irgendwas, hat der irgendwie so eine Derby-Vorprüfung gewonnen. Und den fand ich total toll und hab den deshalb in Baden-Baden, habe ich meinen Vater gezwungen, dass der mit mir zu einem von diesen Buchmacherständen, die es da damals gab, geht. Und da gab es schon, Festkurse. Und da habe ich tatsächlich, ich meine, der war ja schon im Derby so schon ein Riesenaußenseiter, aber was glauben Sie, was da noch für ein Festkurs im Mai oder Juni gab für den? Ne? Also das war ja, da hätte ich mir ja ein komplett neues Kinderzimmer bei Ihnen im Einrichtungshaus Ostermann einrichten können von dem Geld. Und da habe ich den, glaube ich, 10 oder 20 Mark habe ich den irgendwie gewettet mit Festkurs und einem Riesenkurs. Ich glaube, 800 oder irgendwas gab's. Und wissen Sie was? Ich habe diesen Schein verloren. Mein Vater hat geschimpft und getobt mit mir. Das werde ich nie vergessen. Das war... nicht mal 10.
Der Buchmacher ließ sich nicht überzeugen, dass Ihr Vater gewettet hatte?
Nein. Das war damals mit ausgedrucktem Schein noch so auf diesem, damals gab es noch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diesen Nadelprintern, wissen Sie, wo die so aneinander hängen, wo man die so abreißen musste.
Ach Gott.
Ja, das war meine La Roche-Erinnerung an das Derby.
Und das war ein Iffezheimer Buchmacher, war das im ersten Bogen, dieser, der oben auf dem Berg ist?
Nein, das war auf der Rennbahn selber. Das ist, heute heißt das ja Walk of Fame, wo man da zurückkommt. Ja. Damals gab es den, glaube ich, noch nicht. Und da waren damals, glaube ich, noch zwei oder drei nebeneinander. Heute gibt es ja nur noch einen und der hat auch irgendwie nur noch ab und zu mal offen. Aber damals waren da mehrere nebeneinander und einer von denen war's. Ich weiß aber auch nicht mehr, welcher das war. Aber ja, das war meine.
Ja, hochinteressant. Tut mir sehr, sehr leid.
Schmerzt bis heute, ja.
Schmerzt vor allen Dingen, dass sie nicht in unsere Einrichtungshäuser gekommen sind.
Ja. Und das Geld dann bei ihnen gelassen habe, ja, tatsächlich. Naja, gut, aber 30 Jahre später sieht es ja immer noch so aus, als hätten meine 800 Mark, haben da jetzt am Gesamterfolg des Unternehmens nichts geändert. Oder die fehlenden 800 Mark.
Ich überlege gerade und er hatte zwei Rennen gewonnen. Das eine war im Mai, da hat er ein Listenrennen in Bremen gewonnen und das andere war im Juni, da hat er ein Listenrennen in Dresden gewonnen. Mm. Das waren seine beiden Siege vor dem Derby. Und eins von beiden müssen sie gesehen haben und dann gewettet haben.
Ja, ja, und ich glaube, der hat sogar vorher noch eins gewonnen. Ich glaube, der war irgendwie, hat der nicht dreimal vom Derby sogar gewonnen? Ich meine fast. Also ich war ein Riesenfan von dem und dass ich als kleiner Knopf sage, ich brauche dieses Pferd fürs Derby, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, er hat noch ein Medenrennen hat er noch gewonnen.
Ja, ja, irgendwas war da noch. Das war, ja, deshalb, also.
Verdammt gute Erinnerung. Kompliment.
Ja, das ist, ich erinnere mich immer, wenn ich ein Pferd gewettet habe und es gab viel Geld, erinnere ich mich gut und vor allem, wenn ich einen gewettet habe und ich war knapp daneben oder habe den Schein verloren. Das sind so Sachen, die vergesse ich nicht. Das ist so, das könnte fast der peinlichste Moment meines Rennsportlebens sein, aber ist es nicht. Wir kommen mal zu Ihrem.
Der peinlichste Moment.
Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, der peinlichste Moment, aber ich möchte sagen, der traurigste Moment, wenn Sie erlauben, Herr Franke.
Normal erlaube ich es nicht, aber bei Ihnen erlaube ich es, ja.
Ja, weil über Peinlichkeiten, das spreche ich gerne nicht so öffentlich, aber einen traurigen Moment im Rennsport, der mich sehr beeindruckt hat, das war vor 10 Jahren, 2015. Mhm. In dem Jahr hatten wir zwei sehr, sehr gute Stuten, die eine heißt Longina und die andere hieß Laughlin. Beides Gruppe 1 Stuten. Die Longina war im Jahr zuvor Dritte im Preis der Diana und in vielen, vielen anderen Grupperennen für uns platziert. Laughlin gewann 2015 für uns die Oaks d'Italia, dann als erste dreijährige Stute den großen Hansa-Preis. Das war eine Sensation damals. Und dann gewann sie im Oktober 2015 noch für uns den Gran Premio di Milano in San Siro. Also das war die Top-Stute des deutschen Sports in dem Jahr. Mhm. Obwohl sie nicht die Diana gewonnen hatte. In der Diana hatten wir ein extrem schlechtes Rennen. Wir hatten extra für die Diana Frankie Dettori engagiert, aber er hatte einen extrem schlechten Ritt gegeben an dem Tag, leider. Aber sie war eine Spitzenstute. Dann wurden wir eingeladen nach Hongkong. Wir haben diese Einladung auch angenommen. Sie war 3 Tage in Hongkong und dann kriegte ich einen Anruf von Peter Schirgen. Die Stute hat einen Sehnenschaden. Mhm. Also das war natürlich ein riesengroßer Rückschlag für uns. Wir haben sie dann nach Deutschland zurückgeflogen. Das war aber noch nicht das traurigste Momentum an dieser Konstellation. Wir haben sie dann ins Gestüt geholt, weil ihre Rennkarriere ja abgeschlossen war mit einem Sehnenschaden und der war sehr umfangreich leider auch. Ich kriegte dann aus meinem Gestüt einen Anruf, Herr Ostermann, die Laughlin liegt tot in der Box. Mm. Was war passiert? Sie ist in der Nacht wahrscheinlich gestiegen in der Box, dabei ausgerutscht, hat sich das Becken gebrochen und mit dem Beckenbruch ein Aortariss dann zugezogen und sie ist innerlich verblutet, Ich bin dann bestürzt rübergerast und dann liegt das Pferd in der Box und vollkommen steif, weil mehrere Stunden, das muss mitten in der Nacht passiert sein, mehrere Stunden dann keine Durchblutung mehr war. Und das war tatsächlich extrem traurig, solch ein Pferd zu verlieren. Und die Steigerung war nämlich die, weil ich zwei Top-Stuten aus der L-Linie hatte, zwei Gruppe 1-Stuten aus der L-Linie, hatte ich ein Angebot von der Familie Altani angenommen und ihre nahe Verwandte Longina den dann auch noch verkauft, etliche Wochen vorher. Sodass Ende des Jahres alle beiden Gruppe 1-Stuten nicht mehr bei uns waren. Die Longina lebt ja zum Glück noch, hat schon Gruppepferde für Altanis produziert. Aber unser aller wichtigstes Mädchen war leider verstorben. Mhm. Das hat uns extrem beeindruckt. Mhm. Im Negativen.
Ja. Ich hatte ja sowas Ähnliches dieses Jahr auch. Bei mir war es ja, weiß ja jeder, dass ich so ein großer Adlerflug-Fan bin und ich hatte ja eine dreijährige Adlerflug, die eine Woche vor ihrem Lebensdebüt sich auch das Bein gebrochen hat in Köln auf der Rennbahn und eingeschläfert werden musste, auch noch aus der Schwester von der Diana-Siegerin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe danach kurz gedacht, hör doch einfach auf mit dem allen. Also ich hatte kurz einfach gar keine Lust. Wie haben Sie es denn dann geschafft, sich nach sowas dann irgendwie trotzdem zu motivieren und zu sagen, ich mach weiter mit alledem, wenn man so einen Schicksalsschlag dann hinter sich hat?
Ja, also tatsächlich ist man für Wochen erstmal paralysiert. Das muss man wirklich sagen. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, machen wir jetzt weiter oder nicht, weil diese Konstellationen so schlimm und so unkalkulierbar auch sind und dass die Pferde in eine Konstellation kommen, dass sie sich verletzen, das ist in Anführungsstrichen fast schon normal, aber der Todesfall, das ist eben die Ausnahme. Aber wir haben das sehr, sehr intensiv diskutiert, Frau Wevering und ich, Janett, meine Schwester und ich. Und ach, ich weiß nicht, was uns damals wieder nach vorne gebracht hat. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Tatsächlich haben wir ja weitergemacht, weil wir haben irgendetwas Positives gefunden, was uns denn dann dazu bewegt hat, tatsächlich nicht aufzugeben. Das muss ich später mal sagen, was uns da im positiven Sinne denn dann beeindruckt hat und nicht im negativen. Kann ich auch jetzt nicht drauf antworten.
Ja, gut. Und dann wurde ein Jahr später der kleine Lacario geboren und der hat dann 2019 das Derby gewonnen und das sind dann wieder die Glücksmomente, die man hat, ne?
Ja, das ist dann genau das Gegenteil. Lacario war ein außergewöhnlich gutes Pferd und ich weiß, Herr Wöhler hatte sich Lacario bei uns auf der Koppel als Jährling ausgesucht. Seine Trainerkollegen sind zu dem damaligen Zeitpunkt auch alle zu uns gekommen, hatten aber alle einen anderen Geschmack. Und vom ersten Tag an hatte Andreas Wöhler gesagt, den will ich unbedingt haben. Und das habe ich dann auch realisiert. Und vom ersten Tag des Trainings an hat mir Andreas immer gesagt, welch hohe Wertschätzung er für Lacario hat. Und tatsächlich muss man sagen, hat er ja auch alles realisiert, was Andreas vorgegeben hatte. Ne?
Ich erinnere mich noch, das war das Derby, wo Sie vom Hotelfenster aus das Rennen beobachtet haben. Und ich meine, ich weiß nicht, war das vorher schon so, dass es da schon irgendwie diesen Brauch bei Ihnen gab oder diesen Aberglaube, dass Sie da von dem Zimmer aus das angeschaut haben? Oder war das, dass Sie danach angefangen haben, am liebsten das Derby aus genau diesem einen Zimmer anzuschauen?
Also jetzt kommen wir wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, zu Lando und La Roche. Lando habe ich ja nicht live gesehen. La Roche, ich war in Hamburg auf der Bahn, habe aber zum Derby selbst das Rennbahngelände verlassen und war gegenüber vom Haupteingang, da ist so eine kleine Zigarettenbude. Ich war in der Zigarettenbude, ich habe damals auch noch geraucht, in der Zigarettenbude, und die hatten einen Fernseher laufen. Damals wurde das Derby tatsächlich auch noch live übertragen und hatte mir dann das Derby dort am Fernseher aus Aberglauben angeschaut. Du darfst nicht auf der Rennbahn sein, wenn das Rennen ist. Natürlich konnte man das sehr gut noch über die ganzen Lautsprecher auch noch hören, und insofern war es ein Teil-Live-Erlebnis. Aus diesem Grunde heraus, weil ich so ein Derby-Freak bin, hatte ich Daniel Krüger angesprochen. Ich habe Daniel gefragt, wo wohnst du denn? Dann sagt er, ja, ich wohne hier in diesem Rennbahnhotel. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir gehen in dein Zimmer hoch. Und dann bin ich mit Daniel auf dein Zimmer hoch und habe von oben dann das Derby mir dann angeschaut, um nicht auf dem Rennbahngelände zu sein.
Gut, ja. Ja. Ja, also das heißt aber, Sie sind schon so, also Aberglaube ist bei Ihnen schon irgendwie wichtig, ne?
Ja, hat einen sehr, sehr hohen Status bei mir. Allerdings möchte ich hinzusagen, besonders auf das Derby bezogen. Also bei anderen großen Rennen, ob das der große Preis von Baden ist oder andere Grupperennen, die wir gewonnen haben mit unseren Fans, da bin ich immer auf der Bahn geblieben.
Also, das ist verrückt. Ja. Also es gibt so viele, die dann irgendwie eine Glückskrawatte haben. Oder ich kenne sogar einen, der hat keine eigenen Pferde, aber das ist so ein Zocker einfach. Der ist auf der Rennbahn immer. Und der, sobald der eine rote Ampel hat, dreht der um. Sobald eine rote Ampel auf dem Weg zur Rennbahn ist, geht er nicht auf die Bahn. Ich weiß nicht, ob der mit 5 km/h durch die Stadt fährt, dass er bloß nie eine rote Ampel erwischt, weil der ist verdächtig häufig auf der Rennbahn, aber das finde ich schon gut.
Das ist ja ein ganz hohes Pokerspiel, was der Herr da macht. Da
geht das Zocken schon bei der Fahrt los, ne?
Und gerade wenn man in Hamburg ist, da sind ja so viele Ampeln auf dem Weg nach Hamburg-Horn raus.
Ja, ja, und fiese vor allem auch. Ich wurde da einmal ganz blöde geblitzt. Da gibt es so einen Kreisverkehr hier, diesen da am Horner Kreisel. Das ist der wahrscheinlich sogar. Und da wurde ich mitten in der Nacht mal geblitzt, weil ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass da eine rote Ampel ist. Also aufpassen, da ist ein Rotlichtblitzer. Und da habe ich, so habe ich meinen Führerschein für 2 Monate verloren. Kriegt man 2 Punkte für, ne?
Ohno wahrscheinlich.
Ja, 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 ja. Und abgeschleppt wurde ich auch schon in Hamburg in der Straße. Also das ist irgendwie, also da ist Hamburg und die Hamburger Verkehrspolizei und ich werden keine Freunde mehr, glaube ich.
Sie sind ein junger Mann, Sie haben noch viele Chancen, warten wir mal ab.
Ja, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Haben Sie eine Lieblingsrennbahn eigentlich? Sie müssen jetzt ja eigentlich Dortmund sagen, ne, weil Sie der Präsident sind, oder?
In der Tat. Ja, also ich habe zu Dortmund ein ganz, ganz, ganz spezielles Verhältnis, wenn ich Ihnen und Ihren Zuhörern das einmal schildern darf. Und zwar seit den 60er Jahren habe ich meinen Vater zur Dortmunder Rennbahn begleitet. Denn mein Vater war auch ein sehr engagierter Wetter. Und damals musste man ja noch vor Ort auf der Rennbahn wetten oder man ging in ein Buchmachergeschäft, die aber nicht so breit distribuiert waren in unserer Region, sodass mein Vater mit mir dann immer dort rüber gefahren ist. Und auf der Dortmunder Rennbahn habe ich als 10- oder 11-Jähriger zusammen mit einem Mitarbeiter aus unserem Hause meine erste Dreierwette getroffen. Und die werde ich nie vergessen. Die lautete Amoro Stamatis Liebesmund. Können Sie jetzt noch nachschauen. Das war damals in den 60er Jahren ein riesengroßes Hindernisrennen, was in Dortmund veranstaltet wurde. Und diese drei Pferde, das waren zu der Zeit die drei Spitzenpferde des deutschen Hindernissports. Und das waren echte Spitzenpferde. Der Sieger wurde trainiert von Herrn Schütz, dem Vater von Bruno Schütz. Und diese Dreierwette, die hatten der Mitarbeiter aus unserem Unternehmen, Adolf Brockmann hieß er, und ich uns überlegt, und die hatten wir gerade ausgeschrieben und hatten uns dann den Mindesteinsatz von 2,50 € geteilt. Mhm. Und die zahlte, lassen Sie mich nicht lügen, irgendwie kriegten wir 600 so und so viel, D-Mark waren es ja damals noch, kriegten wir für diese drei Ritte dann ausgezahlt. Und das war für mich als 10-, 11-, 12-jähriger Steppke, war das natürlich ein riesengroßes Geld, was ich da empfangen konnte.
Und Sie haben den Schein nicht verloren?
Nee, zum Glück, ich durfte ihn ja gar nicht abgeben. Ah. Das hat ja dann unser Mitarbeiter gemacht, der mich da begleitet hatte. Und es wurde mir dann tatsächlich diese 50%, also mein 1,25 Euro Anteil wurde mir dann ausgezahlt.
Sehr gut. Wo wir gerade beim Thema Wetten sind, kommen wir zu unserer Charity-Wette.
Die Charity-Wette.
Die Regeln sind klar, für unsere Zuhörer sowieso, Ihnen erkläre ich es nochmal. Es gibt 100 Euro von Pferdewetten.de. Sie dürfen entweder 100 Euro Sieg spielen oder 50 Sieg und 50 Platz. Wenn die Wette weg ist, dann ist das nicht schlimm, weil dann kam der Einsatz eben vom Sponsor. Und wenn das Ding drinnen ist, dann geht der gesamte Erlös mit Einsatz an die kranken Kinder, an den Hand-in-Hand-Cup. Die unterstützen zum einen das Kinderhospiz und die Kinderkrebskliniken in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine tolle Sache. Da ist auch schon viel Geld zusammengekommen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, da noch ein bisschen was drauf zu packen, indem Sie das richtige Pferd im Langzeitwettmarkt spielen. Das ist ganz wichtig. Muss also irgendwas sein, was in der Zukunft liegt. Also jedes Rennen liegt in der Zukunft, aber in der ferneren Zukunft. Was machen wir denn?
Also arg, soweit kann ich jetzt nicht vorausschauen. Ich würde aber sagen Derby 2026. Mhm. Und da würde ich ein Pferd wählen, das heißt Longi. Und Longi ist ein Ziesemonsohn, Derby-Sieger. Mhm. Und die Mutter heißt Lakata. Und Lakata ist die Mutter auch von Lacario. Mhm. Insofern möchte ich das als 50-50 Wette machen. Mhm. 50 Sieg und 50 Platz.
Der steht 500 für 10 und Platz gibt es 108 für 10. Ich sage immer noch gern für 10, da klingt das immer ein bisschen größer. Also 50 zu 1 und 10,8 für 1. Platz, das heißt 50-50, da gäbe es dann über 3000 Euro für den guten Zweck. Und die Wette ist damit abgegeben. So, dann Hals und Bein. Aber Longi eher als Lukas, der hat doch das Leistmemorial gewonnen, ne? Aber da ist die Frage, ob der stehen kann, ne? Glaube ich eher, oder?
Ja, Lukas kommt ja auch aus derselben Familie, ist allerdings aus einer Soldier Hollow-Stute und Soldier Hollows Idealdistanz war ja bei 2000 Meter. Insofern bin ich tendenziell auch eher bei Longi. Nichtsdestotrotz hat Lukas aber eine Derby-Nennung bekommen und ja, wir lassen uns mal überraschen, was die Vorprüfung im nächsten Jahr denn dann zeigen.
Ja, und dann haben sie noch den Englishman, haben sie auch noch im fürs Derby genannt, ne? Der ist aber der größte Außenseiter von den drei.
Oh, wie steht der denn aktuell?
Der steht 750.
Oh, pass auf, dann mache ich von mir aus nochmal 50-50 und gebe das an den gleichen Gewinner oder den gleichen, wie sagt man, den gleichen.
Auch für einen guten Zweck, auch für Hand in Hand.
Ja. Auch für einen guten Zweck. Sie kriegen von mir die 100 Euro und den Englishman spielen sie bitte 50-50.
Das machen wir.
Weil es ist auf jeden Fall ein großer Steher. Also das, und sein Bruder Elano hatte in diesem Jahr sehr, sehr beeindruckend am Derby-Tag das Auktionsrennen gewonnen in Hamburg.
Okay, so, dann haben wir das auch mal abgegeben. Und
das in der Hochrechnung?
Das gibt dann 4.540 Euro gäbe es dann, wenn der gewinnt, bei 50-50. Ja. Also er steht 750 Sieg und 158 Platz. Also das ist ordentlich. Das ist ein Nathaniel, ist das.
Okay. Genau. Ja, das deswegen ist, und Nathaniel haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen und sehr gute Ergebnisse.
Haben Sie noch Deckhengste in Ittlingen?
Wir haben den Neatico und der Neatico ist 6 Monate bei uns in Ittlingen und während der Decksaison dann im Gestüt Erftmühle tätig.
Mhm. Okay, das heißt also, zum Decken ist er in Erftmühle und wenn er Pause hat, kommt er zu Ihnen zurück.
Genau so ist es. Der pendelt zweimal im Jahr. Genau, einmal hin, einmal her.
Ja, weil es so viel Stress, glaube ich, auch ist, ne? Wenn die ganzen Stuten dann ankommen und dann müssen die da noch irgendwie nochmal übernachten manchmal oder sonst irgendwas. Das ist einfach viel Aufwand, ne?
Sehr großer Aufwand und vor allen Dingen unter hygienischen Aspekten. Das darf man heutzutage nicht unterschätzen. Braucht man da ganz besondere Vorkehrungen. Und weil wir noch sehr, sehr viele Struten selber abfohlen lassen in unserem Gestüt, ist es besser, dass nicht zu viele externe, fremde Pferde mit einem Gesundheitszustand, den wir final nicht bestimmen können, zu uns kommen. Denn lieber weniger, das ist dann besser für uns. Früher haben wir allerdings sehr, sehr viele Deckhengste bei uns gehabt, von Nebos, Orofino bis Lando selbst. Die hatten wir alle bei uns decken lassen und ja, heute hat sich das gesamte Deckhengstgeschehen ja sehr, sehr konzentriert in Deutschland. Und das wird eine der größten Herausforderungen für den gesamten deutschen Sport sein, den Deckhengst oder die Deckhengste zu finden, die uns wieder Gruppe 1 Pferde vererben.
Das Problem ist aber, glaube ich, auch, dass wir auch selbst ganz wenige wirkliche Gruppe 1 Pferde irgendwie in Deutschland haben. So richtige Stars gibt es ja eigentlich ganz wenig gerade, ne? Irgendwie, das ist mir schon aufgefallen. Also so, wenn man da
ganz schwierige Konstellation, in der wir sind. Der echte Gruppe 1 Pferd war ja tatsächlich Torquato Tasso.
Ja.
Da konnte man ja von Gruppe 1 auf internationalem Niveau sprechen. Und wir schaffen es leider im Augenblick nicht, die Gruppe 1 Rennen im Lande zu halten mit den etablierten Pferden, die wir trainieren. Also es muss unbedingt uns als Züchter gelingen, da wieder den Torquato Tasso oder Adlerfluch oder Monsun oder Lando Nachfolger zu finden. Ist aber bei den Rahmenbedingungen, die wir haben, sehr, sehr schwer. Wir haben 600 Fohlen im Jahr, wenn Sie das vergleichen mit England, Irland, das sind 11.000 Fohlen im Jahr. Allein aus der Dimension heraus ergibt sich schon die Schwierigkeit, ein besseres Pferd auf Gruppe 1 Niveau zu züchten als unsere englisch-irischen Kollegen. Ne?
Es ist halt auch alles sehr teuer, ne? Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Die Züchterei ist halt schon erstens langwierig, ne? Das ist halt, wenn du da mal anfängst, das ist ja mindestens mal ein 5-Jahres-Projekt irgendwie so. Und es kostet halt richtig Geld.
Ja, und man muss sagen, ungerechterweise sind die Spitzenhengste immer noch viel teurer geworden. Also es gibt ja nach oben hin gar kein Ende. Ein Frenkel für über 400.000 Euro, das wäre ja vor 10 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen.
Ja.
Frenkel, Dubavi, Wooden Bassett, wie sie alle heißen. Caesar Stars ist jetzt auf 300.000 hochgesetzt worden in diesem Jahr. Also das sind Dimensionen, die kann die Breite der europäischen Züchter nicht stemmen. Also das ist so ein Konzentrationsprozess auf wenige Unternehmen im Sport, Coolmore, Jet Monty, Aga Khan, also das ist, und das führt zu einer Zweiklassengesellschaft, leider.
Muss man sagen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass unsere jungen Stallions, die wir in Deutschland haben, dass die sich ordentlich verkaufen und die Pferde, ne, Torquato Tasso und Fantastic Moon ja jetzt irgendwie und ja auch die ersten Alsons und Japans haben ja jetzt auch schon einen guten Job gemacht und vielleicht kommt da ja irgendwie der nächste Star und dann blicken wir in eine rosigere Zukunft in Deutschland.
Ich habe auf Holz geklopft, haben Sie das gehört?
Ich hab's gehört. Meine letzte Frage ist, wie geht's denn India eigentlich? Das ist ja so ein Liebling von mir. Die Gruppe 1-Siegerin, Adlerflug, das ist ja genau nach meinem Geschmack. Und die hat, glaube ich, einen Zarak-Fohlen bekommen dieses Jahr, ne?
Ja, sie hat einen Zarak-Fohlen und wir sind äußerst zufrieden gewesen. Das war der Grund, dass wir sie das zweite Mal von Zarak haben decken lassen. Allerdings hat sie die zweite Bedeckung nicht realisiert und ist güss geblieben. Und wir haben sie jetzt nach Deutschland zurückgeholt. Und sie wird im nächsten Jahr einen sehr, sehr prominenten Hengst im Ausland aufsuchen.
Den Sie noch nicht verraten.
Das wiederum hängt mit einer anderen journalistischen Initiative zusammen, die Sie in den nächsten 10 Tagen gewahr werden, weil ich möchte jetzt wirklich bewusst nicht sagen, aber es ist ein interessanter Gedanke, der da kreiert wurde und Sie werden davon lesen, was India in Zukunft macht.
Wir sind gespannt und bleiben dran. Wünschen Ihnen jetzt erstmal frohe Weihnachten, ein tolles Fest mit einem schönen Überraschungsmenü. Weiterhin Hals und Bein für alles, was Sie tun und ganz lieben Dank für das offene und sympathische Gespräch. Hat mich sehr gefreut, Herr Ostermann.
Und mich auch, und ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie alles erdenklich Gute. Bleiben Sie gesund und Hals und Bein fürs nächste Jahr.
Ganz lieben Dank. Das war Manfred Ostermann, mit dem ich meinen nächsten Geburtstag in Sylt auf Sylt. Ich sage die ganze Zeit immer Insel, das heißt eigentlich auf Sylt, feiern werde mit Rührei und Co. Das war noch nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Die letzte Folge ist traditionell immer die Silvesterfolge. Natürlich am Silvesterabend live aufgenommen mit Sascha van Treel, der dann mit mir zusammen nochmal über die gesamten Highlights des Jahres blicken wird. Und dann werden wir natürlich auch nochmal über die Charity-Wetten sprechen, die alle getroffen worden sind und so weiter und so fort. Also wird auf jeden Fall hoffentlich wieder eine feuchtfröhliche und lustige Silvestershow, die ihr dann in der kommenden Woche erleben dürft. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin noch ein frohes Fest, frohe Weihnachten, besinnliche Festtage. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, tschüss, auf Wiederhören und wie immer Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.